Jetzt kommt Epheser 6, Vers 10 bis 24. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich in Ketten bin, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss, wie es sich gebührt. War ich noch eine schönere Formulierung, wie es zum Evangelium nur passt. Damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn, den ich eben dazu gesandt habe zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Friede sei mit den Brüdern und Liebe, mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. Er wird also heute Abend behauptet, wir stehen in einer schweren Auseinandersetzung, in einem Kampf. Christsein ist nicht irgendein idyllisches Sitzen an der Ofenbank. Sie kennen das noch bei alten Schwarzwaldhaus oder so, wo man an der Ofenbank sitzt, am Abend und seine Socken trocknet, gell? Oder ein Sofa, auf dem man sich gemütlich ausstrecken kann. Hat überhaupt nichts Stimmungsvolles zu tun. Auch das Christsein ist eine ganz große und harte Auseinandersetzung. Das ist uns fremd und heute Abend ist ja so, wenn da man immer wieder im Fernsehen Kriegsberichte sieht und feuernde Raketenbatterien und Panzer und Luftwaffe und alles Mögliche, dass dann manche Leute meinen, da ging es um den weltlichen Krieg. Nein. Sondern Christen stehen in einem Kampf mit den unheimlichen Mächten, den dämonischen Teufelsmächten. Und mit denen kämpfen wir von dem Augenblick an, wo wir uns Jesus verschreiben. Und das ist wichtig, dass man jetzt weiß, wie man diesen Kampf führt und wie man in diesem Kampf stehen kann. Also, die schlimmste Verführung ist deshalb schon passiert, weil die meisten Christen das nicht glauben. Sagen, was soll Kampf sein? Es ist interessant, dass wir die meisten Lieder, die vom Kampf handeln, wir kaum mehr singen können im Gottesdienst. Ein herrliches Lied vom Schäffloch, auf Christenmensch, auf zum Streit, auf zum Überwinden. Wir haben es neulich im Gottesdienst wegfallen lassen müssen, weil es als viertes Lied in der Zeit nicht mehr reingepasst hat. Du hast zur Fahne deines Feldherrn geschworen. Für uns ist ja das Kriegsbeispiel immer wieder abstoßend und das ist auch gut, wenn wir Deutschen mal nicht so militaristisch sind. Aber wir müssen doch wissen, an der Sache führt kein Weg vorbei. Sie können jeden Tag wissen, wenn Sie morgens sich erheben, der Teufel überlegt sich bloß, wie er ihnen eine Falle um die andere stellt und wie er sie von allen Seiten hereinlegen will und versucht. Und das sieht man nicht und das merkt man nicht. Am allerschlimmsten macht das natürlich der Teufel. Deshalb ist nicht die äußere Kampfart wichtig. Er macht das nämlich ganz raffiniert, indem er unsere, ja, etwa, das ist das Schlimmste, wenn wir im Glauben nicht die Sache Gottes vertreten, sondern das, was unserem Ich wichtig ist, unserer Person, unserem frommen Ich. Im Philipperbrief steht mal, sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Jesus Christus will. Das ist gefährlich. Und dass der Teufel fertig bringt, dann hat er alle matt gesetzt. Jetzt will ich doch heute Abend mal ein Kriegsbeispiel wählen. Wenn man das im Golf sieht, gibt es eine Taktik für die kämpfenden Parteien. Da heißt also, wer da irgendwie was kann, der muss die Nachschubbasen und die Versorgungszentren, die muss er bombardieren. Und wenn er die vom Nachschub abgeschnitten hat, dann hat er die Schlacht gewonnen. Denn dann können die nicht mehr kämpfen, dann dauert es nur noch eine kurze Zeit, dann müssen die sich ergeben. Und das ist bei uns natürlich im geistlichen Leben genauso. Der Teufel wird nie uns frontal angreifen und wird uns nie sagen, du darfst nicht an Gott glauben. Es ist überhaupt noch nie passiert, dass Christen dadurch in Not gekommen sind. Da stehen wir alle wie ein Mann. Aber der Teufel wird uns in eine Geschäftigkeit hineinziehen, wo wir keine Stille mehr haben und nicht mehr in der Zwiesprache mit Jesus sein können. Und dann ist der Nachschub abgeschnitten und dann haben sie den Frieden verloren, sie haben keine Kraft mehr. Ihre Kraft ist einfach zerschlissen in den Aufgaben des Tages. Und das ist eine Situation bei den meisten Christen. Sie haben keine Vollmacht mehr. Sie wissen gar nicht mehr, wie sie die Sachen anpacken sollen. Sie haben keine Freude mehr. Übrigens auch eine Not, die uns immer wieder bei unseren Missionsmitarbeitern so bewusst wird. Und wenn wir heute da, liebe Schwestern und Brüder, da haben, die könnten davon viel reden. Das sieht immer von außen her so wunderbar heilig aus. Mensch, da gehen die da raus und opfern ihr Leben für irgendein Taschengeld und tun da für den Herrn wirken. Und wenn man draußen ist, dann merkt man, wie man an sich selber leidet. Man hat keine Geduld, man hat keine Liebe in der Aufgabe, man ist körperlich nicht gesund, man merkt, dass kein Erfolg da ist, man wird ungeduldig und man will einfach nicht mehr weitermachen, weil das, was eigentlich in diesem geistlichen Kampf nötig wäre, ist ja die Nähe Jesu, diese Geborgenheit in ihm, seid stark in dem Herrn. Und für alle unsere Aufgaben, wo sie nun stehen, ob sie als Mutter in der Familie wirken, ob sie in einem Beruf sind, ob sie ihr eigenes Leben im Gehorsam Jesu heiligen wollen, sie brauchen die Nähe Jesu. Sie können alle Versuchungen überhaupt nur überwinden in der Kraft Jesu. Es ist ein Glaubensschritt. Es gibt so viele verkrampfte Christen, wir schneiden das Thema immer wieder an, weil das auch so ein Trick vom Teufel ist, dass er uns in sinnlose Einzelkämpfe uns verzetteln lässt. Dass er sagt, da, jetzt muss ich dagegen kämpfen und da möchte ich bei mir angehen. So eine ganz große Gefahr, dass ich mein Christenleben bedeute, gegen die oder die kleine Sünde in meinem Leben angehen. So kommen sie nicht weiter. Sie müssen sich unter die Siegeskraft Jesu stellen. Und darum ist wichtig, dass Sie am Morgen eines Tages Zeit haben, alles, was Sie in diesem Tag tun, mit Jesus erleben, mit ihm durchsprechen. Und dann ist eigentlich schön, wenn die ganzen Dinge des Tages bei Ihnen in einer ununterbrochenen Zwiesprache mit Jesus getan werden. Sie stehen vor einem schwierigen Gespräch. Und es ist nur so eine innere Zwiesprache, die Sie nochmal haben. Da setzt sich das fort. Und ein Danken, ein Loben, Sie wissen, der Herr ist da. Er ergibt uns das, was er geben will. Seid stark in dem Herrn. Und ich rechne so, und das müssen Sie jetzt, mit seiner Gegenwart, mit seiner Nähe, mit seinem Schutz, dass Sie das erfahren, nicht bloß in der äußeren Bewahrung, sondern auch in diesem Bewahren vor allen teuflischen Versuchungen, in der Macht seiner Stärke. Wohl den Menschen, heißt heute in der Losung, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Also das ist nicht bloß eine Sache, die man braucht, wenn man aufs Missionsfeld geht oder wenn man hier in einem missionarischen Dienst arbeitet oder eine besonders schwierige Aufgabe hat, sondern ihre Ehe kann nur so leben. Oder auch wenn sie Single sind, ganz egal, dass sie da sagen, ich möchte meine Lebensplanungen, meinen Urlaub, meine Freizeitbeschäftigung so mit Jesus erleben, unter ihn mich drunter stellen. Er sagt ja zuletzt, das war so, er hat ja über die Familienfragen und über die Berufsprobleme, über die Unterordnung unter die Chefs gesprochen und jetzt ist ihm wichtig und sagt, vergesst über dem allem nicht, ihr steht in einem großen geistlichen Kampf. Und deshalb müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht matt gesetzt werdet. Die Bedrohungen von außen sind nie in der Bibel so gefährlich wie die, dass die Gemeinde selber glaubenslos und schwach wird. Warum machen wir das heute Abend hier durch? Damit sie einander stärken. Sie müssen aufpassen, etwa in Hauskreisen. Hauskreise haben eine Gefahr, dass sie immer zu Schwatzclubs werden. Irgendeiner hat ein Problem, wie das jetzt ist mit dem tausendjährigen Reich und wann es genau kommt, ob die Entrückung davor oder danach kommt, ist ein wichtiges Problem, ich weiß aber auch keine Antwort drauf. Und darüber vergisst man, dass wir zusammenkommen, um einander zu stärken in der Macht Jesu. Dass Leute am Abend nach Hause gehen und sagen, jetzt weiß ich wieder, dass Jesus mit mir geht. Und jetzt will ich Dinge vor ihm klären, ich will wieder auch die Gemeinschaft mit ihm wieder stärken. Ich möchte in der Macht Jesu gestärkt sein und mit ihm leben. Das ist unser Auftrag. Und den Dienst schulden wir einander, wenn wir Kranke besuchen. Und auch liebe Grüße von Frau Hennemann und andere, die nicht hier sein können, weil sie krank sind, dass das ein wichtiger Dienst ist. Wie kann ich einen anderen stärken, ohne jetzt mit frommen Sprüchen ihn totzuschlagen? Wie kann ich ein schlichtes Zeichen der Ermutigung ihm geben, dass andere stark sein können? Denn gerade Krankenzeiten sind ja auch solche großen Gefährdungszeiten, wo unser Glaube dann plötzlich angegriffen wird, weil man mutlos wird und keine Kraft mehr hat und nicht mehr die Geduld, um das alles durchzustehen. Und jetzt zeigt er uns eine Waffenrüstung. Ich sehe vor mir einen römischen Legionär, der sich seinen Metallpanzer umlegt und seinen Helm umschnallt. Die römischen Legionäre waren ja besondere Kerle, nichts gegen die Bundeswehr, aber das waren so 2-Meter-Männer. Abgesehen vom Teutoburger Wald hat ihnen nichts mehr gefährlich werden können. Und die standen so, so hat man ja in Pompeji noch welche ausgegraben, die standen an ihrem Platz, als der Aschenregen über sie hinwegging. Also die sind einfach von ihrem Platz nicht gewichen. Tot oder lebendig war denen egal, so steht nun, das kommt nachher. Und jetzt erzählt er mit der Waffenrüstung und dem Bild eines römischen Legionärs, vergleicht Paulus das. Er hatte ja bestimmt keine große Sympathie für das Militär, aber wir dürfen trotzdem Beispiele wählen, so wie Jesus auch von den Dieben gesprochen hat und deshalb nicht gemeint hat, dass Diebe nette Leute wären. Also die Beispiele darf man ja ruhig so wählen. Und er sagt, seht doch mal so, wie der sich schützt. Heute würden wir sagen, wie der seine kugelsichere Weste trägt, damit er nicht verletzt werden kann. Jetzt nehmt die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Angriffe des Teufels. Der Teufel macht es trickreich, raffiniert. Wir haben neulich nochmal das Lied gesungen, Herr, habe Acht auf mich. Und da hat es einen Vers drin, an dem kann ich mich immer so begeistern. Herr, habe Acht auf mich, die Welt legt listiglich in solchen Dingen, die sie unschuldig kennt, nennt, weil sie sich selbst nicht kennt, viel Netz und Schlingen. Also die Welt macht das ganz raffiniert, sie sagt, die Sachen sind ja unschuldig. Und gerade in diesen unschuldigen Dingen werden wir drin gefangen. Das sind die Schlingen, in denen ich stolpere. Und jetzt überlegen Sie mal, wo es bei Ihnen liegt. Dass wir im Glauben irre werden, nicht an den großen Glaubensproblemen, gar nicht an den Denkproblemen, sondern im ganz täglichen Leben. Keine Geduld, keine Liebe, kein Vertrauen. Wir leben nicht mit Jesus. Und er sagt, hinter diesen Anschlägen des Teufels stehen die Mächtigen und Gewaltigen dieser Welt, die Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Die meisten unserer Zeitgenossen, die verstehen das nicht mehr und glauben das nicht. Die sagen, was soll denn hier sein? Ich sehe nichts. Was soll denn hier noch da sein? Dass es dämonische, unheimliche Mächte gibt, das glaubt man hier in Europa nicht mehr, weil die Aufklärung über uns hinwegging. In der Aufklärung war der Gedanke des Menschen, dass nur noch das, was man mit seinem Verstand erkennen kann, real ist. Die anderen Dinge sind uns verloren gegangen und da könnten uns unsere lieben Missionare sehr viel erzählen. Von den dunklen Mächten. Ich bin überzeugt, dass sie auch in unserem Land sehr viel wirken. Und wir spüren sie manchmal auch in Bewegungen, in Mächten, die uns bedrohen, oft auch in der Last des Unglaubens. Manchmal, es wird Ihnen so gehen, dass Sie sagen, das ist erschütternd, das sieht man in einer ganzen Region, keine lebendige Gemeinde, da gibt es keine gläubigen Leute, da gibt es keine Bäder. Es ist wie wenn die ganze Gegend wie überzogen wäre, nur vom Aberglauben, vom Unglauben und man kommt nicht weiter. Ich habe auch im Schwarzwald gemerkt, in meiner ersten Gemeinde, wie das doch Menschen sehr stark prägt, wenn sie sich bewusst mit okkulten Dingen beschäftigen. Auch das prägt sie selbst sehr und es ist oft ein langer Kampf, bis Menschen zur Freude des Glaubens durchbrechen. Aber nicht nur in diesen abergläubischen oder Zauberpraktiken begegnen uns die Macht der Finsternis. Sie begegnet uns auch ganz schlicht in der Gemeinde, da in all den alltäglichen Menschlichkeiten, im Unglauben, in der Gleichgültigkeit, im Spott über das Wort und in der im Ungehorsam, wo wir uns unter sein Wort nicht beugen. Mir ist immer wieder so wichtig, dass wir jetzt nicht die dämonischen Mächte immer draußen der Welt suchen. Dabei ist unser Leben ja so oft durchzogen. Und dann müssen wir einander sagen, ich kann gar nicht mehr beten. Was ist denn das? Sag, komm doch. Es ist so schön, wenn andere dann einen mitnehmen. Sag, komm, wir beten miteinander. Ich darf das Wort wieder sagen. Jetzt wollen wir unser Leben doch wieder reinigen, dass Jesus in unser Leben wieder einziehen kann. Auch bin ich überzeugt, wenn wir Aktionen machen, also andere einladen, wenn wir evangelisieren, dass der Teufel Großalarm macht und da wird manches da sein, plötzlich mit Störungen. Wir hatten doch vor Jahren diese unvergessliche Evangelisation in der Schleierhalle. Und das war ja ein Wagnis, weil da so ein großes Sportprogramm war und da waren wie viel 8000 junge Leute da. Und Parzani hatte nur wenig Zeit am Schluss, was waren es, 20 Minuten, wo die evangelistische Verkündigung kam. Und genau da, wo es Totenstille war, 8000. Bombendrohung. Polizei verlangt die Räumung der Halle. Und ich bin heute noch dankbar, dass Konrad Eiser die Ruhe hat in Sache und es wird weitergemacht. Das ist ja nicht leicht, dann auch solche Entscheidungen zu fällen. Die hatten Verständnis. Man kann nur dankbar sein, wenn immer wieder Beter da sind, dass Gott auch dann das lenkt, dass das durchgezogen werden darf. Denn da kann man nicht abbrechen, das kann man nachher immer wiederholen, das aus. Der Teufel will nicht, dass Menschen sich bekehren. Und er hat nur eine Sorge, dass das wahre Gotteswort und die Verkündigung von Jesus zunichte gemacht wird. Gegen Weihrauchkerzen hat der Teufel nichts. Gegen Adventskränze auch nicht. Verstehen Sie? Es geht auch darum, um das Wort, wo Menschen sich bekehren, wo das Böse gerichtet wird, wo etwas in Bewegung kommt. Und auch in unserem Leben, da sind so viele Hindernisse. So wird es bei Ihnen sein, wenn Sie sagen, ich suche Gemeinschaft oder ich will in eine Gebetsgruppe. Und da kommen alle Hindernisse, just in dem Augenblick, wenn man sich zur Stille hinsetzen will. Und Sie müssen das bekämpfen, weil der Teufel Sie an der Versorgungslinie matt setzen will. Da kommen die Hindernisse da, wo wir alle verführbar sind und wo wir verletzbar sind. Damit ihr Widerstand leisten und alles überwinden könnt und das Feld behalten könnt. Das ist so schön an dieser geistlichen Waffenrüstung, dass der Paulus sagt, wir können das nicht, wir sind alle verletzlich. Und wir wissen nicht, wie wir jeden Tag im Glauben bestehen. Und das ist eigentlich entmutigend, dass jeder von uns sagen müsste, ob wir das durchstehen, weiß ich nicht. Und wenn wir unsere Missionsleute raussenden, wissen wir nicht, ob die nicht zu Schanden werden und zurückkommen. Ich habe das erlebt. Ich vergesse es nie, in Südamerika einen jungen Stuttgarter Missionar getroffen, der sagt, ich will nie mehr etwas von eurem Jesus hören. Weg. War kein Vollmissionar, ein Hilfskraftmissionar. Und es sind so viele, die den Glauben auch verlieren in diesem Dienst, weil sie sich reiben an den Mitchristen. Und das ist auch so eine Gefahr in einer Gemeinde, dass man sich plötzlich auseinanderlebt. Und es gibt viel Grund, dass man verletzt ist an der Lieblosigkeit, auch von mir und von anderen. Und dann auf einmal hat der Teufel einen Anlass, dann kommt die Bitterkeit, dann redet man gegeneinander und dann zerfällt alles. Und das, was man miteinander eigentlich tun wollte, ein Zeugnis von Jesus geben, kann man nicht mehr tun. Und wir haben nicht die Kraft, das zu überwinden, sondern wir können nur immer neu im Glauben dieses Wunder fassen. Wir waren zu dritt vorher unten in der Gebetsgemeinschaft der Männer. Wir sind nicht viele. Es wäre schön, das Beten ist das Wichtigste. Einer hat mitgebetet: Herr, den Frieden musst du erhalten. Den, dass der Teufel nicht zwischen uns was hineinbringen kann. Es ist gar nichts Akutes da, aber das, wenn der den Fuß dazwischen hat, dann bringt er jede Ehe auseinander, dann bringt er Kinder und Eltern auseinander, dann spaltet er jede christliche Familie. Und keiner kann sagen, ich bleibe dabei. Keiner ist auch vor Torheit geschützt. Herr, bewahre mich davor. In Luthers Morgensegen heißt, dass der böse Feind keine Macht an mir nehme oder finde. Ja, doch, der finde doch. Ich kann bloß Gott bitten, bewahre du mich. Oder breite aus die Flügel beide. Das sind so wunderbare, schöne, einfache Liedverse, die uns seit der Kinderzeit begleiten. Anders kann man das nicht tun. Nicht die Bewahrung vor den äußeren Gefahren ist das Brennende, sondern bewahre unsere Herzen und Sinne in dir. Die Fürbitte für die anderen und für uns. Und nun kommt so, steht nun. Ihr könnt stehen in diesem schweren Kampf. Es ist ein Geisteskampf, auch jetzt im Jahr 1991. Nicht die Fragen der deutschen Vereinigung sind für uns die bedrängenden. Nicht die Frage der politischen Auseinandersetzung. Es ist mir immer leid, wenn in Gemeinden der Eindruck entsteht, es geht um politische Parteien oder um irgendwelche Programme. So sehr wir uns als Bürger unseres Staates dafür interessieren, uns interessiert der Geisteskampf. Und gerade das Lied, das wir neulich gesungen haben, Eine feste Burg, da hat mich es wieder angesprochen und ich habe gedacht, wir müssen es doch wieder öfter singen, war ja in der Reformationszeit so erkannt, dass es ein geistiger Kampf ist, nicht gegen Kaiser und Reich, nicht gegen irgendwelche Kardinäle oder den Papst, sondern ein Kampf um die Reinheit der Jesusverkündigung. Und die Gemeinde Jesu ist nur stark, wenn sie in ihren geistlichen Waffen bleibt, nicht mit weltlichen Mitteln das verknüpft, nicht mit Macht kämpft und Einfluss und Ehre, sondern guckt, dass das Evangelium so verkündet wird, dass sich die Geister scheiden. Und das ist ganz wunderbar, wenn das Gott uns in diesen Tagen wieder schenkt. Wo liegt das heute, wo alles wieder ideologisiert wird? Das sind ja wie religiöse Bewegungen manchmal. Wir sprachen heute Mittag einmal Seniorenbibelstunde, das ist ein netter Kreis, da habe ich kurz mit diesen Leuten drüber gesprochen. Sie merken das auch selber, jeder Christ hat Tierliebe oder ist so die Umwelt. Aber das ist ja heute fast eine Religion geworden. An was liegt es eigentlich? Weil die Menschen, in dem allem geht es ja denen nicht um die Tannenbäumle, sondern das ist ja fast eine göttliche Mutter Erde, die man hier rührt. Wo ist eigentlich der Gott? Für Christen ist doch die Natur deshalb verehrt worden, weil sie den Schöpfer ehren. Darum ehren sie seine Kreatur. Aber da hört man bei den jungen Leuten nichts mehr vom Schöpfer. Die ganzen großen Leute, die ganzen großen Bewegungen, geht es bloß noch um die Tiere oder bloß noch um die Natur. Wie sagt der Paulus, sie haben das Geschöpf mehr geehrt, denn den Schöpfer. Und das ist der Punkt, wo wir nicht gegen eine grüne Bewegung sind, aber sagen, da fehlt denen doch das Entscheidende. Und darum können wir nicht einfach mit vollen Segeln mitfahren. Weil der Schöpfer für uns erst der Grund ist, warum wir einen Zugang zur Schöpfung kriegen. Die ganze religiöse Verklärung auch einer Friedensbewegung, die wir wollen oft gar nicht davon reden, um niemanden vor den Kopf zu stoßen, aber in diesem Kreis darf man es mal tun, da fallen doch auch geistige Auseinandersetzungen heute an, wo wir diskutieren müssen und sagen, warum können wir hier nicht mitgehen? Wir sind doch auch Menschen des Friedens. Ich habe keine Handgranaten unter dem Bett liegen oder so. Ich war auch nicht beim Bund oder so. Aber wir können nicht mit dieser Leidenschaft eine politische Frage in den Mittelpunkt rücken und auch dort das Heil so erwarten, wie diese Menschen das Heil von diesem erwarten. Sagen, wenn das kommt, dann wird die Welt erneuert werden. Oder wenn man die Versuche sieht, wie heute die Welteinheit in den Religionen getrieben wird, dann müssen Sie mal den Küng hören in Tübingen. Unheimlich. das Friedensgebet von Assisi. Da laufen Entwicklungen, die christlichen Kirchen müssen einen Kontrakt mit den Religionen schließen und sich gegenseitig anerkennen. Wo wir sagen, Entschuldigung, es ist nur ein Heil und ein Retter und ein Weg und eine Wahrheit. Und es ist auch oft dann gar nicht mehr möglich, das zu sagen, weil man schon beschimpft wird, intolerant. Ich habe vorgestern einen Brief bekommen, haben von ein paar Mitarbeitern kopiert, weil wir unseren Prospekt beigelegt haben in den Gemeindeblättern. Da hat sich eine Frau so wahnsinnig aufgeregt, weil da drin steht, noch Tausende von Völkern leben gefangen in Aberglauben und Dämonenfurcht. Und ich schrieb mit einem Hass zurück. Interessant, dass sie so aufgeregt hat. Das ahnt man oft gar nicht. Was wollen Sie hier sagen? Die Menschen sind glücklich, die mit den Dämonen, was sie mit Dämonen vorschreiben. Nur das Christentum hat Menschen unglücklich gemacht. Und alles Elend kommt nicht von, sondern kommt nur von den christlichen Missionaren her. Das ist eine Leserin eines Gemeindeblattes gewesen, in der Hannover, vom hannoverischen Gemeindeblatt, wo sie den Prospekt las. Da läuft eine geistige Auseinandersetzung. Aber jetzt wollte ich mal sehen, wie es in unserem Leben oft läuft. In ihren Familien, in den Schulklassen, in den Gesprächen, wo wir sagen, Herr, jetzt wollen wir dein Wort wieder hören. Und nicht in irgendwelchen menschlichen Linien laufen, sondern immer wieder vor dir uns beugen. Und da gibt er uns ein paar Tipps zum Feststehen, umgürtet an den Lenden mit Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Es ist die Wahrheit, dass ich schwach bin. Dass ich ein Mensch voller Fehler bin und auch voll Sünde. Ich bin nicht der Held. Es ist gar nichts Heldisches in dieser geistlichen Waffenrüstung drin. Das, was sonst die Soldaten haben, gar nicht. Sondern da darf einer ganz schlicht die Wahrheit sagen. Seine Ohnmacht, sein Versagen, all das, was er nicht kann. Aber angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, dass ich sagen kann, aber Jesus hat mir vergeben. Ich bin ein Kind Gottes. Haben Sie Heilsgewissheit? Heute Abend, da fragen Sie, sind Sie gewiss, dass Jesus Sie angenommen hat? Können Sie heute Abend einschlafen und sagen, ich stehe in meines Herrn Hand und ich falle nicht raus? Sonst suchen wir heute Abend noch seelsorgerliche Aussprache. Müssen wir drüber reden. Sie sagen können, ich bin gewiss, nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Ich bin angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Nochmal, ich bin ein Mensch voller Fehler, mit allen Schwächen, aber angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Das, sehen Sie, so wie der Teufel das trickreich macht, das ist nicht diese Ideologie. Das Evangelium des Friedens ist ja interessant, dass wir Friedensdemonstranten haben, die Schaufenster einwerfen. Die Welt wird immer noch nicht schlau, das stimmt auch nicht. Aber das sind ja nicht die Bösen, das ist in unserem ganzen Kopf ja immer diese verwirrte Ideologie. Der Paulus war ein Gefangener, zu Unrecht im Gefängnis und sagt, ich vertrete ein Evangelium des Friedens. Indem er nicht streitet mit seinen Gefängniswärtern, er lässt sogar alles Unrecht mit sich geschehen, aber er meint den Frieden Gottes, den er hat, weil er in Jesus seinen Lebensweg geborgen weiß. Auch im rasendsten Getümmel hat er Frieden in der Glaubensheiterkeit, so wie es im Lied heißt. Das ist der Frieden Gottes. So wie Jesus den Frieden hatte, auch wenn sie ihn mit Stangen in Garten Gethsemane verhaften, hat den Frieden Gottes. Weil er weiß, meine Sache steht in der Hand Gottes. Das ist der Frieden. Einzutreten für das Evangelium des Friedens, laufen, laufen, das ist ja so wichtig, dass man Gänge tut. Das Evangelium des Friedens kann man nur sagen, wenn man auch gerne geht. Sie wissen, wie schwer mir es fällt, auf die Königstraße runterzugehen. Auch die Besuche fallen mir jedes Mal wieder schwer. Trepp auf, Trepp ab. Übrigens, unsere Gemeindedienstmappen sind schon gerichtet. Man kann sie am Sonntag mitnehmen, aber unten liegen sie schon im Clubzimmer. Dass man wieder jetzt, man hat 14 Tage Zeit, unseren Leuten da mal wieder Einladung zu bringen mit der Bibelwoche und seiner Freunde, wo man jemand antrifft, ein paar nette Worte zu wechseln. Und ich freue mich immer, wie viele Leute auch dadurch den Weg finden, zur Verkündigung, zum Wort. Wir sind Zeugen des Evangeliums, wir müssen da nicht predigen, aber irgendwo wollen wir die Einladung weitergeben, das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, der schützt uns. Der Glaube an die Zusagen Gottes und mit dem Glauben, das ist mit der Jesus-Verbindung, kann ich alle feurigen Pfeile auslöschen. Die können mich nicht mehr treffen. Die können mir nichts mehr anhaben. Und neben den Helm des Heils, und das, da denken wir an so einen Schutzhelm von den Bauarbeitern mal zwischendurch, weil unsere Soldaten, die haben auch einen Stahlhelm. Also den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, wie es ist, das Wort Gottes. Das Wort, das wir verkünden, das dringt durch. Wir sind oft verzagt, wenn wir keine Frucht sehen auf unsere Gespräche. Aber das Interessante ist, dass das Wort so viel bewirkt. Ich habe das auch immer wieder beobachtet bei Menschen, die etwa im Gottesdienst waren oder auch in der Bibelstunde, im Hauskreis. Wie auf einmal in den Wochen, entweder haben sie es nicht mehr ertragen, sind weggeblieben oder sie sind unter dem Wort umgewandelt worden. Weil das Wort eine unheimliche Kraft hat. Und zwar liegt das in diesem äußerlich so menschlichen, anstößigen Wort drin. Welches Wort Sie auch nehmen, das schafft den Menschen. Und oft sind es ganz verschiedene Worte. Wenn man mal drüber reden würde, das können Sie auch mal im Hauskreis machen, wenn Sie Zeit haben, und sagen, heute machen wir was Besonderes, dass jeder nur über das Bibelwort redet, das ihm im Leben am wichtigsten wurde. Oder das in seinem Leben das ausgelöst hat, das zum Glauben kam. Das sind völlig verschiedene Bibelworte. Aber ganz wunderbar, wie es dort anfängt, in uns zu arbeiten. Und dann sagt er noch, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Das fehlt in unserer Gemeinde sehr, eine Gebetsbewegung, liebe Freunde. Ich weiß, Sie beten auch sehr für sich, aber das Miteinanderbeten ist eine Hilfe, weil wir uns dann die Zeit wirklich nehmen. Ich bin dankbar für alle, die sonntags kommen oder dienstags oder sonst in einer Gebetsgruppe teilnehmen. Alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. War so schön bei unserer Jugendkonferenz für Weltmission, dass da eine ganze Reihe junger Leute sagten, wir kommen zu diesem Tag, wir wollen den ganzen Tag nur in einem Raum sitzen und für diese Konferenz beten. Und auch gestern waren wir zusammen, haben den Gemeindetag 1992 auf dem Killesberg vorbesprochen. Und wir haben gesagt, von 8 Uhr ab lassen wir eine Gebetsgruppe den ganzen Tag durchlaufen, weil wir wissen, nur Gott kann das wirken und er tut es nur durchs Gebet. Nur durchs Gebet. Und wir haben doch in unserem Leben so massiv das Eingreifen Gottes erlebt und erfahren. Ich könnte stundenlang Ihnen erzählen, was wir hier in der Gemeinde durch das Gebet erlebt haben. Dinge, die wir nicht verstehen, die höher sind als alles begreifen. Gerade wie wir wieder über den Gemeindetag gesprochen haben. Wer das noch weiß, wie das damals war, als diese schrecklich dunklen Gewitterwolken kamen und wir nicht wussten, ob wir die Schlussveranstaltung im Tal der Rosen absagen sollte. Wie das vorher, das im Jahr 78 war, vorher das so, dass das Gartenbauamt sagt, Sie können unmöglich am Donnerstag ins Tal der Rosen auf die Wiese, da können Sie mit Gummistiefel rein. Und wir haben ohne Probleme die Schlussveranstaltung dort gemacht. Das haben die noch am Mittwoch gesagt, dass die Klavierhäuser noch um 6 riefen sie da unten, das war da im Lädle, war das drin, da haben wir gesagt, jetzt nehmen wir gar kein Telefon mehr ab, jetzt sollen die mit dem Klavier wissen, wo sie es hinstellen. Es ist ans Regen, wir können es nie abstellen. Da waren, im Neckartal waren Keller unter Wasser. Die Leute sagen, wir können nicht kommen, wir müssen unseren Keller leer schöpfen. Und wir wollten das im Freien wagen und Gott hat es geschenkt. Und das ist manchmal so atemberaubend, wie das Gott möglich macht. Es war so ein harter Winter und wir konnten unsere Jugendkonferenz mit Schlussversammlung im Freien am 13. Januar machen, weil Gott die gnädige Witterung geschenkt hat. Und ich bin überzeugt, er hat es um unsertwillen getan. Und das sind keine Zufälle und das erleben wir auf Schritt und Tritt. Auch in großen Dingen, so haben wir es bis zu unserem Enkelkind erlebt und in vielen Dingen, wo wir Gottes Wunderkraft so massiv erfahren. Wenn ich es den Konfirmanden als erzähle, das atemlose Stille, weil sie das wissen. Als ich im ersten Jahr vor 20 Jahren hier unten war, da hatten wir solche Probleme mit unserer Kirchenverwaltung. Die hatten uns finanziell strangulieren wollen in der übelsten Weise. Und dann hat Gott Tür um Tür geöffnet. Es war wunderbar. Diese Holzverschalung im unteren saß mir jedes Mal noch ein Gottesgeschenk. Das war wieder alles. Die wollten uns zwingen, dass wir die Räume fremd vermieten sollten, um zu Einnahmen zu kommen. Ich sage, ich brauche die Räume, brauchen wir für Jugendarbeit. Und Gott hat alles gelöst, wo wir bei Menschen, ich habe damals das Wort geprägt, Gott kann alle Wunder tun, aber er kann nicht eine Kirchenverwaltung verändern. Und Gott hat auch das fertig gebracht. Und Gott hat uns, wer die Geschichte kennt, die schönste Pfarrwohnung der ganzen Welt geschenkt, wo wir damals auch mutlos waren in der engen Verhältnisse damals. Und plötzlich hat es Gott gelöst.
Weil das Haus Staffnenbergstraße 22, das vorgesehen war, wurde plötzlich nicht frei. Wir wussten nicht, wo sollten wir hin, und da war kein Platz. Und dann plötzlich, binnen 24 Stunden hat es Gott gegeben, als man darum gebetet hat. Und das ist oft so wunderbar, wie Gott Gebet beantwortet. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit allem Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis Evangeliums zu verkünden. Paulus sagt, ein Geheimnis, es kapiert nicht jeder. Es kapiert nur der, wo es der Heilige Geist möglich macht, indem er den Riegel wegzieht. Es ist immer ein Wunder des Heiligen Geistes. Und das allermassivste Wunder ist, wenn Gott das schenkt, dass jedes Mal ein Eingriff gerade runter vom Himmel, wenn ein Mensch plötzlich glauben kann. Das kann ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet. So sagt Luther. Jedes Glauben ist ein Wunder Gottes, wo eine totale Erneuerung und Erleuchtung nötig ist. Übrigens, das Wort Erleuchtung war ein Begriff, der dann später in der Aufklärung von den Atheisten benutzt wurde. Aber für uns ist das so entscheidend wichtig. Ich brauche die Erleuchtung, die Gottes Geist mir nur geben kann. Sonst bin ich alles blind, ich kann das lesen, sagt mir nichts. Und ich kann nur darum beten, dass Gott dieses Wunder heute schenkt. Nur aus dem Gebet heraus kommen Menschen zum Glauben, ohne dies nicht. Und das war Paulus wichtig, dass er Beter hinter sich hat. Ohne diese Beter läuft nichts. Und wir können diesen Dienst auch heute nicht tun, ohne dass Menschen für uns beten. Rufen Sie morgen jemanden und sagen, bet für mich, ich habe Schwierigkeiten, denk an mich. Das meinen wir ja, wenn wir das sagen. Auch ich habe dann eine schwierige Sache oder ich habe ein Problem und du denkst an mich, du betest für mich. Und so wunderbar, wenn wir uns dann auch austauschen, wie wir die Eingriffe Gottes erfahren haben. Dass ich mit Freimut davon rede, das heißt unerschrocken. Früher hieß immer Freudigkeit, haben die Leute immer gemeint, man müsste zu grinsen. Das heißt eigentlich unerschrocken. Freudigkeit, das heißt Freidigkeit, das heißt frei, ungehemmt. Dass sie das Wort Freudigkeit nie mehr nehmen, das ist in der Sprache Kanaans wirklich falsch genommen. Freudigkeit heißt unerschrocken. Ob man lacht oder nicht lacht, ist nicht wichtig. Sondern das Entscheidende ist nicht Angst vor Menschen. Wir dürfen überhaupt nie Angst vor Menschen haben. Und wenn sie uns drohen oder wenn sie uns das Leben nehmen wollen, aber wir sollen ihnen das Wort der Wahrheit in Liebe und Geduld sagen. Und ein klares Bekenntnis ablegen. Und nun erzählt er noch Persönliches und sagt, der Tychikus wird euch das alles erzählen. Und das ist auch schön, wenn man miteinander die Dinge teilen kann, die zum Leben gehören und die Lebenserfahrung der treue Diener. Er soll eure Herzen trösten und voneinander erzählen. Und er schließt noch mit diesem herrlichen Segenswort, die Gnade sei mit allen, die lieb haben, unseren Herrn Jesus Christus. Die Gnade, diese unbegreiflich liebe, erbarmende Zuwendung Gottes, die sei mit euch. Der Herr sei mit euch in all euren alltäglichen Diensten und Verrichtungen. Wir haben in dem Epheserbrief nun viel Schönes und Anschauliches bekommen, auch vor allem wieder diese Ausrichtung auf Christus hin. Und jetzt noch eine ganz praktische Ermutigung zum Leben im Glauben. Jetzt wollen wir noch das Lied singen, Reich des Herrn war das. Jetzt habe ich es zugeschlagen. Und zwar ist das die Nummer 283. 283. Da ist noch vom Kampf, von den Auseinandersetzungen, wie das Reich Gottes sich Raum schafft, mitten in den dunklen Wolken der Finsternis mächtig.
Das ist ein ganz besonders schöner Vers. Welch ein Herr, welch ein Herr. Ihm zu dienen, welch ein Stand. Es ist nie eine Last. Entschuldigung, das wollte ich noch. Warte noch, das ist so wunderbar. Das ist so ein herrlicher Stand, den wir hier haben, dass wir dem Herrn dienen dürfen und dass er uns braucht und wir unser Leben. Der wird nie verschließen. Es ist nie eine Opfergabe, sondern Sie werden das erfahren auf Schritt und Tritt, wie er Sie überschüttet mit Segen dabei. Jetzt noch den letzten Vers, den vierten. Kommt herbei, kommt herbei, frohe Zeiten, träumet nicht, dass der Herr sich offenbaren, dass der Recht und Lied, Gott das allen wird erfahren, wie die Menschen, er ihr großer Herr, weiden wird, weiden. Herr, du sollst doch deine große Gottesherrschaft auch in unserer Stadt ausbreiten, auch in unserem Haus und in unserem Leben. Und wir möchten dich bitten, dass du siegst, dass du die Macht des Teufels zertrittst und wir brauchbar werden für dich. Wir dürfen dich auch für die Arbeiten bitten, der Missionarsfamilie in Thailand und für den Bruder, die Mennonitenmission in Paraguay, dass du dort dieses schenkst, den Durchbruch durch die Finsternismächte, dass Menschen frei werden aus Aberglauben und Dämonenfurcht und dir dienen. Und dass das wunderbare Bild im Leben wiederhergestellt wird, der Schöpfung, wie du Menschen geschaffen hast, dir zum Bilde. Mach auch uns deinem Bilde ähnlich, dass wir Menschen sind, die leben, gegürtet mit der Wahrheit und angetan mit der Gerechtigkeit, von dir verwandelt, dass wir aus der alten Art herauskommen und ganz von dir geprägt und gestaltet sind. Auch heute Abend wollen wir beten für die, die nicht unter uns sein können, die krank liegen, besuche sie, nimm dich ihrer an. Und wir möchten dich noch einmal bitten, dass unser ganzes Leben, auch mit den Diensten, die uns morgen erwarten, auch mit dem, was zu Hause ist, dass wir da dein Reich erleben, dass du das dort aufrichten kannst, bei uns. Amen.